weil es entweder körperlich nicht geht oder platztechnisch nicht geht oder beziehungsweise, wenn man es machen möchte, aber irgendwo im Umkreis ist, dann darf man es geistig auch machen.
Ja, natürlich, genau, ja.
Also wenn jemand im Rollstuhl sitzt?
Wenn jemand im Rollstuhl sitzt oder in einer Konferenz, dann würde er das geistig machen.
Darf es er wohl?
Ja, besser als es nicht zu tun.
Wie ist die Zuordnung? Ist das hier Handlung?
Rede, Farbe, Geist.
Gedanken?
Also, ja, das Gedanken, Rede, Handlung.
Handlung, Handlung,
ja.
Handlung am Herzen.
Ja. Okay. Also, wir beginnen mit einem neuen Kurs und deswegen beginnen wir wieder mit dem Mandala. Marianne.
Sashi Puki Chukshin Meto Kram Vila Blin Shin Yen De Yen Padi Sangye Shin Du Mik Te Ul Bagi Rokun Nandak Shin La Jupar Shok Idam
angewandte Meditation. Wir besprechen die verschiedenen Arten der Meditation, Gründe für Meditation, welche Probleme uns begegnen und die Gegenmittel, die wir ergreifen müssen. Die Quelltexte sind unter anderem Der König aller Gebete von Samantabhadra, das ist ein großer Bodhisattva, und der Kommentar von Chetsong Kapa aus dem Lamrim Chenmo, seinem großen Werk zu den Stufen zur Erleuchtung. Und von Meister Kamalashila etwa 800 nach Christus. Meditation ist ein Werkzeug, es ist kein spiritueller Pfad oder ein Ziel, das wir erreichen möchten. Es ist ein Hilfsmittel, um ein Ziel zu erreichen. Wenn wir meditieren, trainieren wir unseren Geist. Wir verfeinern ihn. Wir lernen uns besser zu fokussieren und zu konzentrieren. Unser Verstand wird klarer, damit wir ihn benutzen können, um unser Ziel zu erreichen. Das einzig Spirituelle an Meditation ist, wenn wir uns auf ein spirituelles Objekt ausrichten. Meditation per se ist nicht spirituell, sondern ein reines Training. Unser Geist ist wie ein Schwamm. Er wird beeinflusst von dem Objekt, auf das er sich konzentriert. Der Geist nimmt die Qualitäten des Objekts auf. Und deshalb sollten wir genau überlegen, welches Meditationsobjekt wir wählen. Im Wesentlichen unterscheiden wir zwei Arten der Meditation. Die analytische Meditation, um etwas zu analysieren, zu wiederholen oder darüber nachzudenken. Und die andere Art ist die einsgerichtete Meditation, bei der wir uns ausschließlich auf ein Objekt konzentrieren, ohne Ablenkung. Und natürlich gibt es viele Objekte, die wir dafür wählen können. Gompa ist Meditation im Allgemeinen und meint Gewöhnung des Geistes. Das Gleiche immer und immer wieder zu tun, eine Gewohnheit zu entwickeln. Unser Geist wird durch die Gewohnheit geprägt. Samten ist die fünfte Vollendung, meditative Konzentration. Jede Meditation hat ein unterschiedliches Resultat. Und je nachdem, wie wir unseren Geist prägen, können wir in den verschiedensten Reichen landen. Also wir Menschen leben in dem Reich der Begierde, zusammen mit den Tieren und den Pretas, den Hungergeistern. Aber in Sansara gibt es noch andere Reiche. Die Reiche der Formen und die Reiche der Formlosigkeit. Im Reich der Formen haben die Wesen noch Körper, in unterschiedlichsten Formen. Und im Reich der Formlosigkeit gibt es nur noch Geist, ohne irgendeine Form von Körper. Auch keine Energiekörper mehr, nur noch Geist. Es gibt Meditationen, die uns ins Reich der Formen katapultieren. Und dann verbringen wir einige Millionen Jahre im Reich der Götter oder Halbgötter, haben unseren Spaß und wenn das Karma dann zu Ende geht, finden wir uns wieder in einem der Höllenreiche. Wenn wir, also das ist nicht ein gewünschtes Ziel, wenn wir uns in der Meditation auf ein heilsames Objekt konzentrieren, können wir während dieser Zeit schon mal keine negativen Samen säen. Unser Geist kann sich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Und ein natürliches Nebenprodukt einer fokussierten Meditation ist also, dass wir kein negatives Karma erschaffen können in dieser Zeit.
Ja, mehr konzentriert sind.
Auf ein Objekt konzentriert,
wenn
genau.
Wenn wir driften, können wir schon negative Samen sehen.
Ja, genau. Genau. Wenn wir uns wirklich ernsthaft auf ein gutes Objekt konzentrieren und über einen langen Zeitraum ernsthaft praktizieren, können wir eine höhere Wiedergeburt erlangen. Aber das ist eben nicht unser Ziel. In den höheren Reichen geht es uns so gut, dass wir den Dharma gar nicht praktizieren wollen. Das interessiert uns gar nicht. Aber dieses Karma endet halt. Unser Ziel ist es, in der Praxis auf das erste Level des Formreichs zu kommen, um die Leerheit zu sehen. Wir nutzen die Meditation, um eine Plattform zu erreichen, die es uns ermöglicht, die Leerheit direkt zu sehen. Wir sitzen also auf unserem Kissen und müssen bereits eine sehr gute Praxis entwickelt haben, sodass unser Geist nicht mehr mit den Sinnen verbunden ist. Und während unser Körper hier im Reich der Begierde sitzt, erreicht unser Geist das erste Level des Formreichs. Form. Wir müssen unseren Geist trainieren, denn nur wenn wir lernen, unseren Fokus zu halten, können wir unsere höheren Ziele erreichen. Normalerweise springt unser Geist von Objekt zu Objekt. So nehmen wir ja wahr, wie wir vorhin gesehen haben. Harald hört mir zu, es ist angenehm warm hier. Petra hat einen sehr schönen Rock an. Für jeweils einen kleinen Moment ist unsere Aufmerksamkeit auf ein Objekt fokussiert. Das ist Samadhi, die Fähigkeit unseres Geistes, sich eins gerichtet auf etwas zu konzentrieren. Einen Moment lang. Jeder Käfer hat Samadhi. Aber die höchste Form, die Form, die wir erreichen wollen, die höchste Form von Samadhi ist Shamatha oder Shine auf Tibetisch. Shamatha ist die stärkste Meditation. Wenn wir Shamatha erreichen, können wir 3 oder 4 Stunden uns eins gerichtet auf ein Objekt fokussieren. Ohne abzuschweifen. Ohne auch nur das geringste Flackern. Mit Shamatha können wir die Erleuchtung erlangen. Und in Shamatha sollten wir uns üben. Darüber werden wir noch sprechen. So. Jetzt kommen wir erstmal zu den 5 Bestandteilen einer Meditation. Und das sind jede Menge Listen. Also, die erste der 5 Bestandteile ist die Vorbereitung. Und die Vorbereitung wiederum sind die 6 Präliminarien, also die vorbereitenden Übungen. Ich weiß gar nicht, ob Präliminarien ein deutsches Wort ist oder ob ich das nur wahrscheinlich nicht, ne?
Ein deutsches Fremdwort,
genau. Also, aber es sind die 6 vorbereitenden Übungen. Also, der erste Bestandteil der Meditation sind 6 vorbereitende Übungen. Der zweite Bestandteil einer Meditation, das sind wiederum 6 Voraussetzungen für eine ideale Umgebung zu meditieren. Dann der 3. Bestandteil ist die richtige Körperhaltung. Das sind, glaube ich, 8 Punkte. 9.
8.
Ja,
aber
8 bis 9. Genau. Das Cellphone. Dann der 4. Bestandteil ist der geistige Ablauf der Meditation. Und Nummer 5 ist das Meditationsobjekt, auf das wir uns konzentrieren. Also diese 5 Bestandteile gehören zu jeder Form der Meditation, egal was wir praktizieren. Schauen wir uns jetzt den 1. Bestandteil an mit den 6 vorbereitenden Übungen. Also. Als erstes, einen sauberen und heiligen Ort mit einem Altar zu schaffen. Also wir sollten einen Platz finden, an dem wir unsere Meditation machen und an dem wir unseren Altar aufbauen. Und es ist schön, eine Art Ritual daraus zu machen, vor der Meditation aufzuräumen und sauber zu machen. Ich habe in Hamburg einen Holzfußboden. Und seit Jahr und Tag habe ich immer einen kleinen Handbesen mit Kehrschaufel und fege ganz bewusst vor dem Altar. Und dabei sage ich mir immer, ich ordne und reinige mein Leben. Das ist eine ganz schöne vorbereitende Übung. In Sedona hatte ich Teppichboden und deshalb... nee, der funktionierte nicht. Aber ich habe dann ganz bewusst mein Bett gemacht, ja, und habe darauf geachtet, dass mein Zimmer schön aufgeräumt ist, bevor ich mich setze. Also jetzt nicht so extensiv wie Staubsaugen und Feudeln und so weiter, sondern also wirklich so dass, eine halbe Minute oder so. Und dabei zu sagen, ich ordne und reinige mein Leben, das ist eine schöne Einstimmung. Und diese kleinen Rituale kann man auch gut auf Reisen machen. Also das ist das Erste, einen sauberen und heiligen Ort mit einem Altar zu schaffen. Das Zweite, schöne Gaben auf unserem Altar darzubringen. Je nach Einteilung sind es 7 oder 8 Darbringungen in symbolischer Form von Wasserschüsselchen bei uns. und sie sollen die Sinne der erleuchteten Wesen erfreuen, die wir ja zu unserer Meditation einladen. Wir beginnen von links und füllen eine Schale nach der anderen. Wisst ihr alle, wie man das macht, ne? Genau. Sag lauter, Angelika.
Symbolisiert die Weitergabe des Wissens von unserer Linie.
Ja, genau. Genau, und dass man eben immer von einem Schüsselchen in das nächste gießt.
Man lässt etwas zurück und gießt es dann ein. Das erste ist sozusagen klares Wasser, um den Dusch zu stillen. Das zweite ist, um die Füße zu waschen, warmes Wasser, um die Füße zu waschen. Das dritte ist eine Blume, um das Auge zu erfreuen. Das vierte sind zwei Räucherstäbchen, symbolisieren den Lehrer und den Schüler. Das nächste ist das Licht, um den Geist zu symbolisieren. Das sechste ist die Salbe, also sprich,
genau, ja.
Das nächste ist etwas zum Essen,
ja, genau.
Um den Hunger zu stillen. Und das letzte, wenn man ein Achtes nimmt, ist eine Glocke oder.
Sehr gut, sehr schön.
Um das Ohr zu erfreuen.
Ja, wunderschön, vielen Dank, sehr schön. Ganz wunderbar. Genau. Und spätestens am Abend sollten wir die Schüsselchen wieder leeren. Und zwar von rechts beginnend und dann umgekehrt auf dem Altar stellen. Und wir denken dabei, okay, jetzt sind die Schalen wieder leer, alles ist vorbereitet. Ich bin bereit zu sterben. Es ist auch ein großer Segen, wenn man auf den Altar ein Symbol für die Leerheit legt. Das kann ein Werk sein oder es kann ein kleiner Diamant sein, was auch immer. Okay, im nächsten Schritt nehmen wir Zuflucht und kultivieren Bodhicitta. Hier haben wir uns dann jetzt hingesetzt. Wir bringen das Mandala da und sprechen das Zufluchtsgebet dreimal. In der Hoffnung, dass wir zumindest einmal mit voller Konzentration dabei sind. Und erinnert euch, was Zufluchtnahme wirklich bedeutet. Das sind zwei Geisteszustände, ne? Zum einen die Furcht vor Leiden und zum anderen das Vertrauen, dass es Wesen gibt, die uns helfen können. Und Bodhicitta ist ja Teil unserer Zufluchtnahme. Aber es ist gut, wenn wir an dieser Stelle wirklich unser Herz öffnen. Ich versuche dann an jemanden oder an etwas zu denken, das mein Herz berührt. Dann im nächsten Schritt visualisieren wir die Lehrer und heiligen Wesen, also den Garten zur Ansammlung von gutem Karma. Das heißt, wir sollten vor uns die Wesen oder die Person sehen, bei der wir Zuflucht nehmen. Das kann eben auch eine einzelne Person sein, wie unser Lehrer. Und es ist gut, eine klare Visualisierung zu haben und die Person sollte wirklich so lebendig wie möglich sein und jung und strahlend und perfekt. Wir sollten kein Foto visualisieren, sondern wir können sicher sein, dass wenn wir unseren Lehrer einladen, er auch zu uns kommt. Und er ist immer voller Freude, dass wir ihn gerufen haben. Und man kann die Wärme spüren, ja, in seine Augen schauen.
Visualisiere ich den Lehrer dann schon als perfektes, erleuchtetes Wesen oder
ja,
als menschliches?
Das ist ja kein Widerspruch.
Ja, aber woran denke ich, wenn ich das mache?
Immer an das perfekte, erleuchtete Wesen, das dein Lehrer ja immer ist.
Ja.
Ich
wollte nur sehen, dass ich das richtig verstehe.
Ja.
Danke.
Ja, gute Frage. So, der nächste Schritt birgt in sich wieder eine Liste, nämlich gute Energie sammeln und Hindernisse bereinigen durch die 7 Zutaten, die wir gleich noch besprechen werden. Jetzt sind wir noch bei den 6 vorbereitenden Übungen. Und kommen auch zur 6., nämlich um den Segen der Lehrer bitten. Also am Ende dieser vorbereitenden Übungen sollen wir nicht unseren Lehrer da hängen lassen und an was anderes denken oder mit einer anderen Praxis weitermachen, sondern hier bitten wir unseren Lehrer um Hilfe und Segen, damit wir möglichst große Fortschritte auf unserem spirituellen Pfad machen. Und wir können auch um ganz besondere Fähigkeiten bitten oder um den Segen, die Leerheit direkt zu sehen und so weiter. Wenn wir um diesen Segen bitten, pflanzen wir damit sehr gute Samen für das Resultat unserer Praxis, das wir uns wünschen. Tsongkhapa hat damit eine sehr lange Zeit verbracht und John Stillwell sagt, die Hälfte seiner spirituellen Karriere hätte Tsongkhapa nichts anderes gemacht, als um Segen zu bitten.
Silvia, was ist Segen vom Lehrer? Er kann mir ja nichts geben, was mein Karma verändert. Was ist der Segen?
Ha. Also, der Lehrer kann dich ja lehren.
Ja.
Und der Lehrer ist ja ein erleuchtetes Wesen.
Ja.
Das heißt, er kann dich auf ganz unterschiedliche Weise belehren, weil er ja genau weiß, wie dein Geist funktioniert. Weiß er, in welcher Form er dir die Lehre präsentieren muss, damit du das verstehst. Und das ist ja ein großer Segen.
Ja. Ja. Ja.
Und wenn wir an dieser Stelle sind, dann visualisieren wir unseren Lehrer oder wen auch immer wir in unsere Meditation eingeladen haben, wie er oder sie kleiner wird und nach oben schwebt, auf unsere Schädeldecke kommt und sich umdreht in die gleiche Blickrichtung. Und dann wird er noch mal schrumpfen und kleiner werden und immer kleiner und tritt ein und wird vorne an unserer Wirbelsäule entlang in unser Herz gleiten. Und dort wird er in der Größe eines Zuckerkristalls in unserem Herzen bleiben und sein Geist verschmilzt mit unserem, oder unser Geist kann mit seinem Geist verschmelzen. Und das ist auch eine ganz besondere Form von Segen. Und wir können uns wirklich sehr glücklich und dankbar schätzen, dass dieser große Teil Geist ein Teil von uns ist. Okay, also, ja.
Frage noch, um den Segen besser zu verstehen. Meine Frage ist, ob das so etwas wie eine Fürsprache des Lehrers ist. Und ich wollte dazu sowas Alltägliches verwenden aus dem Sprachgebrauch. Also angenommen, ich möchte eine Frau heiraten und meine Familie sagt vielleicht, wirklich die und so. Und dann irgendwann sagt meine Familie, na gut, meinen Segen hast du.
Ja.
Dann verstehe ich das so und ich verstehe auch Segen so, dass ich einen tiefen innigen Wunsch habe, aber eine akzeptierte Autorität bitte, dass sie mir Fürsprache gibt, dass meiner Bitte entsprochen wird, dass sie auch dafür ist und dass sie das unterstützt.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Das heißt, dass ich den Segen habe ich, oder ich
frage, also ich verstehe,
den Segen verstehen kann als eine, das Bitten um Fürsprache meines Lehrers und Mithilfe meines Lehrers.
Ja, aber bei wem soll er denn fürsprechen, dein Lehrer? Ich verstehe diesen Teil, wo du sagst, dass du um seine Unterstützung, um seinen Segen bittest. Ja. Diesen Teil verstehe ich, diesem Teil würde ich sagen, würde ich zustimmen. Den anderen Teil mit der Fürsprache habe ich nicht verstanden.
Okay. Andersrum ausgedrückt, die Grundlage für die Bitte um den Segen ist erst einmal der tiefe Wunsch, den ich habe. Mhm. Dass im Grunde genommen ist der Segen eine Bitte.
Ja.
Ja.
Wir bitten um Segen. Also hauptsächlich, damit wir Fortschritte machen in unserer spirituellen Entwicklung. Hauptsächlich.
Ich kann es nicht präziser ausdrücken. Lassen wir es an der Stelle. Mhm.
Er stärkt dich für das, was du willst. Mhm. Also so habe ich das jetzt verstanden. Er gibt einem Kraft mit dem, was er gibt, wie auch immer, gibt er einem Kraft dafür, die eigenen Ziele zu erreichen. Unterstützt er, dass man seine spirituellen Ziele erreicht?
Ja, genau. Ein Lehrer ist dazu da, genau, uns zu helfen, Fortschritte zu machen auf dem Pfad. Und da können wir uns mit allen Bitten, Problemen, sonst was an ihn wenden. Und wir können sicher sein, dass er uns in seiner Form, in der für uns besten Form helfen wird. Vielleicht gibt es jemand, der Segen noch anders versteht. Das ist jetzt mein ureigenes Gefühl für den Segen, den ich von meinem Lehrer erfahre. Und also es ist schon so, dass bei bestimmten Handlungen oder bei bestimmten Voraussetzungen ich immer wieder um Hilfe bitte. Und diese Hilfe ist dann sein Segen an mich.
Ich verstehe es darunter, dass wenn ich ihn sozusagen bei mir hier in meinem Zimmer oder Herz Platz nehmen lasse, dass er mich im Laufe des Tages begleitet und wenn dann plötzlich so ein Geistesgift auftaucht, dass er schon rechtzeitig mich stoppt, dass ich erkenne, okay, das ist kein guter Gedanke oder dass ich in dem Moment sofort verstehe den Stift und sage, das geht jetzt von mir aus. Diese Person mir gegenüber triggert mich gerade und ich soll nicht in die Falle tappen. Und dafür bitte ich um den Segen, dass er den ganzen Tag mich begleitet, dass ich ein richtiges ethisches Leben führe.
Absolut. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass eine enge innere Verbindung, tiefe Verbindung mit deinem Lehrer uns wirklich davor bewahrt, oftmals in die Falle zu tappen. So, ich meine, nicht immer, aber oftmals. Und übrigens, ich nehme auch das Buch dazu, dass ich vor jedem Eintrag, also bei mir steht, das mache ich seit langer Zeit schon automatisch, dass ich hier bei dem Plus ein L mache, damit ich mich daran erinnere, das als Offering an den Lama zu geben, weil das ist dann auch wieder ein Moment, wo ich eine enge Verbindung mit meinem Lehrer schaffe. Und genau, also auch das kann man gut als Reminder nehmen, um diese Verbindung zu stärken. Hatte sich noch jemand gemeldet? Jetzt weiß ich nicht mehr, wer. Oder nicht? Gut. Nochmal zusammengefasst, die 6 Vorbereitungen. Erstens den Altar herrichten. Zweitens die Gaben darbringen. Nummer 3 ist Zuflucht nehmen und Bodhicitta erzeugen. 4 ist den Garten zur Ansammlung von gutem Karma visualisieren. 5 gute Energie sammeln und Hindernisse bereinigen durch die 7 Zutaten, die wir gleich noch besprechen werden. Und der letzte Schritt ist um Segen bitten. So, also wir haben die 5 Bestandteile einer Meditation und der erste Bestandteil ist die Vorbereitung. Und die hat wiederum 6 vorbereitende Übungen, die wir eben besprochen haben. Davon hat der vorletzte Punkt 7 Zutaten, die wir noch besprechen werden. Und diese vorbereitenden Übungen sind sehr wichtig für unsere Praxis. Wir werden keine nennenswerte Fortschritte machen, wenn wir unseren Geist nicht entsprechend einstimmen in die Meditation. Wir müssen die negativen Samen und Muster bereinigen, um eine tiefere Praxis zu erreichen. Und wir müssen eine positive Geisteshaltung erzeugen, um unser gutes Karma zu stärken und zu vermehren, um in der fortgeschrittenen Praxis auch weiterzukommen. Und die 6 Präliminarien und die 7 Zutaten helfen uns dabei. Also wir sollen diesen Teil nicht weglassen. Das ist eine wichtige Aufwärmübung. Wenn wir inmitten von einem emotionalen Konflikt sind oder nach einem Streit oder einer Eifersuchtsattacke, können wir uns nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals versucht habt, euch zu setzen, nachdem ihr so aufgewühlt wart. Also es ist unmöglich. Aber dieser Teil hilft uns dabei, unseren Geist wieder in einen anderen Zustand zu bringen, weg von unseren Alltagsgedanken, sodass wir uns besser auf unser Meditationsobjekt konzentrieren können dann. Kommen wir jetzt zu den 7 Zutaten. Die gehören also zu dem Punkt 5 der 6 vorbereitenden Übungen. Und das heißt, gute Energien sammeln und Hindernisse bereinigen durch die 7 Zutaten. Sie helfen uns, gutes Potenzial in unserem Geist zu stärken und negatives Verhalten zu bereinigen. Und die Zutaten praktizieren wir, nachdem wir körperlich erstmal den Altar hergerichtet haben, die Gaben dargebracht haben, Zuflucht genommen haben und Bodhicitta erzeugt haben. Und dann nach dieser Visualisierung kommt als 5. Punkt die 7 Zutaten, die wir jetzt geistig praktizieren. Geistig verneigen wir uns wieder vor unseren Lehrer. Oder wir können auch unzählige Körper von uns aussenden, die sich gleichzeitig vor allen Buddhas und Bodhisattvas verneigen. Oder wir können eben an unseren einen Lehrer uns vor ihn verneigen und an eine seiner hervorragenden Qualitäten denken. Dann geistig Darbringungen. Und das können wunderschöne Geschenke und Blumen sein und genauso unsere Praxis oder etwas richtig Gutes, das wir in letzter Zeit gemacht haben. Und am besten natürlich alles zusammen. Und dann kommt die Bereinigung. Und mit der Bereinigung, da können wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mit den 4 Kräften außerhalb unserer Meditation arbeiten, können wir dieses eine Thema öfter auch in unsere Meditation mitnehmen und hier nochmal bereinigen. Zusätzlich ist das eine starke Kraft. Wörtlich übersetzt aus dem Tibetischen heißt es sich öffnen. Und hier öffnen wir uns unserem Lehrer gegenüber und bekennen unser Fehlverhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Akt für den Frieden unseres Geistes. Weil wenn wir uns unsere Fehler nicht eingestehen, dann können wir keine Fortschritte machen. Und wenn wir diese Fehler nicht bekennen, dann gärt das in unserem Geist und es schafft Unruhe. Wir müssen uns genau beobachten und unser Fehlverhalten entdecken und dann in der Praxis bereinigen. Wir können auch unseren Lehrer dabei um Hilfe bitten, dass er uns das Wichtigste der letzten 24 Stunden zeigt, das wir bereinigen müssen, falls wir es selber nicht finden. Und wir überprüfen, ob und wie wir unsere Gelübde eingehalten haben, wenn wir sie denn genommen haben schon. Und dann sollten wir mit den 4 Kräften arbeiten. Die 4 Kräfte, die werden wir jetzt mal gemeinsam wiederholen. Was ist das Erste?
Ich denke an die Stiftung, woher alles kommt.
Genau, ja, sehr gut. Und das heißt, ich denke auch an die Folgen meines Handelns und das führt zu? Genau, sehr gut. Und diese beiden sind mit dem Bekennen gegenüber unserem Lehrer ja abgedeckt. Ja? Und dann folgt was als dritte Kraft von den vier Kräften?
Ich verspreche es nicht mehr zu tun.
Genau. Und mit welchem Zusatz müssen wir das Versprechen geben? Ihr seid so super. Für einen bestimmten Zeitraum. Und dann das Letzte ist?
Ausgleichshandlung.
Genau. Eine Handlung zum Ausgleich. Sehr gut. Okay. Das gehört jetzt zu dem Teil 3 der 7 Zutaten. Und der Teil 3 heißt Bereinigen. Dann kommt der vierte Teil, nämlich sich erfreuen an den guten Handlungen, an den guten Sachen, die wir selbst oder auch andere getan haben. Und wie ihr alle wisst, legt Gischeler immens großen Wert auf diesen Teil. Also nicht nur in der Coffee Meditation, sondern auch in unserer täglichen Praxis sollten wir eine richtig gute Rejoice Party abhalten. Weil das natürlich unsere Samen, unsere guten Samen um ein Vielfaches verstärkt.
Ich habe jetzt nachgedacht, warum das eigentlich so ist, dass wenn man sich freut, dass die Samen wachsen.
Mhm.
Kannst du das erklären, warum mhm. das gerade die Freude ist?
Mhm. Okay, also jede starke Emotion wird einen karmischen Samen kraftvoll machen. Und da es aber ein guter karmischer Same war, ist unsere stärkste Kraft dann die Freude. Aber es ist so, dass die Energie folgt unseren Gedanken. Und wenn wir eine Handlung erinnern, können wir sie immer wieder stark, stark aufladen. Zum Beispiel auch im Negativen. Ja? Also wenn wir, das kennt ihr vielleicht alle, wenn man so richtig, oder früher, ja, als wir noch nicht so weit waren. Gab es vielleicht Situationen in unserem Leben, wo wir uns so richtig, richtig dolle geärgert haben. Und das schleppst du die ganze Zeit mit dir rum und du fütterst es mit Gedanken und Emotionen und so weiter. Du machst es richtig zu einem fetten, prallen, karmischen Samen. So, dieser Effekt ist der gleiche. Nur konzentrieren wir uns jetzt mittlerweile darauf, gute Samen zu stärken und das durch Freude zu tun. Sagt das deine Frage ein bisschen beantwortet, oder?
Ja, schon.
Gut. Okay. Genau. Ja, und wenn wir uns erfreuen an etwas, dann, wie gesagt, stärkt das zum einen unseren Samen, was zur Folge hat, dass er schneller ein gutes Resultat bringt. Und es hilft uns auch zukünftig, ein gutes Karma zu erschaffen. Und es stärkt unsere guten Gewohnheiten. Ja, das sind also so diese vier Blumen, in die ein Karma reift. Und sich an unseren eigenen guten Handlungen zu erfreuen, ist noch stärker, als sich über das Gute, das andere gemacht haben, zu erfreuen. Aber davon gibt es immerhin 10%, wie es heißt. Okay, Nummer 5 der 7 Zutaten ist, um Dharma-Unterweisungen zu bitten. Wir bitten darum, dass das Rad des Dharma für uns gedreht wird. Und das Bitten darum erzeugt den karmischen Samen dafür, dass wir die Teachings auch erhalten. Nummer 6. Wir bitten unseren Lehrer, bei uns zu bleiben. Und Nummer 7. All das Gute, das wir getan haben, widmen wir dem Wohle aller Wesen.
Wenn Gischeler Meditationen anleitet, dann hat er auch irgendwo immer diese Komponente drin, mit 10 Atemzügen zur Ruhe zu kommen und entweder bis 10 zu zählen oder
am Anfang.
Ja. Wo in dieser Kette ist das drin?
Am Anfang, ganz ja, am Anfang.
Wo am Anfang?
Ich würde nach dem
vor dem Zuflucht nehmen, oder? Wenn wir uns zwischen wie wir das
danach. Nachdem du all die physischen Sachen, die körperlichen Sachen erledigt hast und dich hinsetzt, genau, dann sitzt du erstmal vielleicht eine halbe Minute, um so runterzukommen, und dann fängst du an, deinen Geist auf den Atem zu lenken, genau, und diese 10 Atemzüge möglichst.
Ist deine Frage, ob es zu 3 oder 4 gehört? Oder?
Nee, es ist dann nach 2, ne? Nachdem man die Offerings macht. Das ist
genau.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Das. Nachdem man, weil man sich da hinsetzt und weil man dann im Hinsetzen damit anfängt.
Genau.
Und danach kommt der Zuflucht. Nee.
Nach der. Naja, du nimmst ja in mehreren Formen Zuflucht, ja? Genau.
Ja.
Ja. Also wirklich nach dieser, wenn, ja, danach. Ja.
Danach, ich war ein zu früh jetzt, ja.
Habt ihr das richtig verstanden? Die 10 Atemzüge, von denen du gesprochen hast, bevor die richtige Körperhaltung eingenommen ist?
Nee.
Die richtige Körperhaltung ist Punkt 3, ne?
Ja, das sind die ganzen, die groben, die erste Liste, die 5 Bestandteile.
Okay. Ja, ja, ja.
Wir sind ja jetzt erst nochmal, genau, in die Tiefen der einzelnen Listen gegangen. Das ist schwierig, das Gesamtbild zu erhalten. Aber lasst uns nochmal diese ganzen Untiefen erkunden und dann sehen, ob sich das Gesamtbild formiert hat, und dann können wir, sonst können wir da noch mal drüber reden. Okay. Okay, also wir sind immer noch bei dem ersten der 5 Bestandteile der Meditation gewesen, der Vorbereitung. Ne? So, der zweite Bestandteil einer Meditation sind die 6 Voraussetzungen für eine ideale Umgebung zu meditieren. Der Bestandteil ist 6 Voraussetzungen für eine ideale Umgebung zu meditieren. Also, ein für die Meditation förderlicher Ort muss es sein. Es muss ruhig sein und man muss sich sicher fühlen, damit man dort wirklich ungestört meditieren kann. Es sollte nicht laut sein, keine gefährlichen Tiere oder Krankheiten in der Umgebung. Man sollte sicher sein vor Einbruch und Diebstahl, es sollte eine möglichst angenehme Temperatur sein und so weiter. Wir sollten alles vermeiden, das unsere Konzentration stört. Und der größte Feind der Meditation ist Lärm.
Essen?
Essen auch, aber ja, Essen, genau. Wenn man mit so einem mit so einem vollen Bauch zu meditieren, ist auch keine Freude. Ja. Genau. Und wenn man ein längeres Retreat plant, dann ist es wichtig, dass man gut versorgt ist und Leute hat, die einen auch wirklich freudvoll versorgen, die einem voller Freude helfen. Die ganze Umgebung sollte im Allgemeinen der Meditationspraxis wohlgesonnen und verständnisvoll sein. Ja, alles Sachen, die sich eigentlich von selber verstehen. Dann eine weitere Voraussetzung ist, ein einfaches Leben zu führen. Das heißt, dass wir eine Haltung entwickeln müssen, mit der wir nicht viel brauchen und keine großen Bedürfnisse haben. Das, was ich jetzt möchte, ist meditieren. Und ich möchte mich darauf konzentrieren. Alles andere spielt jetzt keine Rolle. Frühstück, Kino, Geld. Jetzt ist nur meine Konzentration in der Meditation wichtig. Nummer drei ist zufrieden sein mit dem, was wir haben. Vor allem, wenn wir im Retreat sind, sollten wir uns darin üben. In der Abhidhamma Kosha heißt es, wenn du in die Meditation gehst, dann lass alles andere los und sei zufrieden. Denk nicht, dass du mehr oder etwas anderes brauchst, um ein richtig gutes Retreat zu machen. Dann sollten wir unsere Geschäftigkeit aufgeben. Also bevor wir meditieren, nicht noch die E-Mails checken oder mit dem Hund rausgehen oder bei der Behörde anrufen, bevor wir meditieren. Das sind alles echte Killer. Ich weiß es.
Oder mit dem Mann streiten oder das Kind
anschreiben. Ja, genau. Und Nummer 5 ist ein ethisches Leben führen. Also, negative Energie ist schädlich für unsere Meditation, weil dann können wir uns nicht konzentrieren. Das haben wir schon gesagt. Ja? Also wenn man aus dem Streit rauskommt und die Wogen wallen hoch, dann ist es unmöglich zu sitzen. Auch ein schlechtes Gewissen ist nicht sonderlich förderlich. Aber das sind ja ganz offensichtliche Korrelationen. Und natürlich ist es so, dass alle negativen Handlungen ihre Spuren in unserem Geist hinterlassen und verhindern, dass wir uns tief versenken können und immer feiner werden in unserer Meditationspraxis. Und das ist eine der größten Errungenschaften durch das Six Times Book, nämlich dass unser Geist ruhiger und friedvoller wird und die Konzentrationsfähigkeit wesentlich stärker ist. Weil wir lernen, uns zu beobachten und negative Handlungen dann sofort bereinigen können. Das ist eine Voraussetzung, um Fortschritte in unserer Meditationspraxis zu machen. Übrigens, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich weiß, dass viele von uns Schwierigkeiten haben mit dem Rejoicen. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit eine total naheliegende Praxis entwickelt, die für mich aber so hilfreich ist, nämlich, dass immer, wenn ich so das Gefühl habe, oh, das ist aber jetzt was Gutes gewesen, dass ich das sofort unten aufschreibe in mein Buch. Und ich wirklich so im Laufe des Tages so eine Liste von kleinen Sachen, auch zum Beispiel war ich im Supermarkt und habe eingekauft. Und dann sah ich so ein Produkt und ich habe so richtig gemerkt, wie ich gierig werde danach, weil ich genauso dieses Gefühl habe, wie das jetzt schmecken würde und so. Habe ich nicht gekauft. Deshalb habe ich gedacht, ja. Nope, keine Gier. Habe ich sofort aufgeschrieben in meinem Buch. Und das sind so kleine Situationen, die, wenn ich das nicht tue, abends weg sind. Da denke ich dann nicht mehr dran. Und das ist so großartig, weil ich mich jetzt entspannt nicht mehr entspannt bemühen muss und überlegen muss, was war das denn alles Gutes, sondern ich kann wirklich entspannt da sitzen und lese mir das durch. Und das ist richtig großartig. Also das kann ich euch empfehlen.
Bernd hat da was ganz Großartiges erfunden, nachdem Geshe-la ja immer wieder sagt oder diese Geschichte erzählt von dem Chinesen, der sich bei ihm beklagt, dass er sein Ziel nicht erreicht hat. Und am Ende kommt raus, er hat statt 10 Millionen nur 8 Millionen gemacht.
Ja.
Geshe-la fragt ihn dann, ob er denn auch jeden Tag rejoiced, und er sagt dann, nee, nicht jeden.
Ja, genau.
Genau. Und das hat Bernd wieder ins Bewusstsein gebracht, dass man manche Dinge wirklich täglich rejoicen kann. Also nicht nur das von heute, sondern so manche Dinge immer ja. wieder, gerade wenn es irgendwelche karmischen Projekte sind.
Und absolut,
der hat eine Checkliste geschrieben, die ist jetzt schon anderthalb Seiten lang im Buch.
Und er
hat eine Checkliste durch, was noch alles auf dem Zettel steht, was man eigentlich rejoicen müsste. Und das ist auch overgenial.
Ja, klasse. Sehr gut. Ja. Was hat Bert gesagt? Habe ich nicht gehört.
Das sind schon 5 Seiten.
5 Seiten. Klasse.
Auch echt gut.
Ja, super.
Schreibst du das dann beim Best und Worst, also beim Best auf der rechts unten?
Ja, ich schreibe es mir rechts unten auf, weil ich mittlerweile einen Eintrag habe, Rejoicen. Und da schreibe ich mir schon aufs Plus wirklich jeden Tag diese kleinen Stichpunkte, also so im Laufe des Tages diese kleinen Stichpunkte.
Und nicht nur die,
nicht nur drei,
sondern
halt alles, was der
alles, was mir einfällt. Und manchmal sind es, es gibt Tage, da bin ich froh, wenn ich auf drei komme. Aber es sind ganz oft viele, viele kleine Sachen. Und das ist richtig cool. Hm?
Du, bei der Gelegenheit, weil wir ja immer wieder auch reden, wie machst du dein Buch, wie mache ich mein Buch? Und nachdem du schon so lange Erfahrungen hast, vielleicht, glaubst du, ist vielleicht irgendwann einmal 15 Minuten Zeit, dass du ein bisschen so aus deiner Erfahrung uns erklärst, welche Einträge machst du, wie könnte man es machen, was könnte man noch dazugeben. Nur nicht, dass wir es auch so machen müssen, sondern so ein bisschen als Idee vielleicht.
Ich würde vorschlagen,
das wäre auch interessant, das muss aber nicht jetzt sein. Ja,
ja, genau. Dass wir gucken, wie wir mit unserem Stoff durchkommen.
Genau.
Und wenn wir diese Zeit haben, dann gerne.
Ja.
Also, und wenn wer Interesse hat, können wir uns mal zusammensetzen, gerne. Mhm. Gut. Okay, Nummer
6.
Ja. Ist das Aufgeben von Sinnesobjekten. Unser Ziel ist, uns während der Meditation von unseren Sinnen zurückzuziehen. Denn die halten uns in diesem Reich fest. Und wir müssen, um die Leerheit direkt zu sehen, ja mit unserem Geist in ein anderes Reich kommen, ne, in das Formreich. Das heißt, wir müssen uns lösen von Geruch und Geschmack und Sehen und Hören. Wenn wir richtig tief in der Meditation sind, dann nehmen wir das gar nicht mehr wahr. Wir nehmen gar nicht mehr wahr, was um uns herum geschieht. Der Pommes-Test, genau. Du riechst nichts mehr, genau. Und umso wichtiger ist natürlich auch eine sichere Umgebung, damit man das auch wirklich loslassen kann. Okay, das war jetzt der zweite Bestandteil der Meditation. Der erste war die Vorbereitung. Ja, sag.
Kannst du zum letzten Punkt einen konkreten Tipp geben, wie man das machen kann?
Aufgeben von Sinnesobjekten. Also zum Beispiel, ich trinke morgens genug, damit ich nicht so ein Hungergefühl habe. Das ist ein kleines Beispiel.
Also Hunger oder das Essen als Sinnesobjekt.
Genau, damit ich jetzt nicht denke, bin mit meinen Gedanken irgendwie beim Frühstück oder mein Magen bräuchte jetzt irgendwas oder so.
Aber doch, es ist dann ja etwas, was man sozusagen generell, also nicht nur für die Meditation, sondern generell etabliert, oder?
Ja, wenn die normaler generell ist es so, wenn ich Hunger habe, esse ich.
Okay. Also ich hätte eigentlich gedacht,
jetzt noch.
Ich hätte geglaubt, dass man das so generell auf sein allgemeines Leben bezieht, dass man sich immer mehr von dem löst, dass man sozusagen seinen Begierden, dass man den nach.
Absolut, hast du natürlich recht. Ja, genau.
Okay.
Aber es geht jetzt schon darum, darum, während der Meditation, dass wir gucken, dass wir uns von unseren Sinnen zurückziehen. Ja, zum Beispiel, genau, dass du dass es ruhig ist. Ja, genau.
Aber wenn ich dann zur Darbringung Räucherstäbchen anzünden, dann führe ich ja quasi den Geruch hier wieder.
Okay, aber also das zum Beispiel, das nehme ich gar nicht wahr. Das nehme ich wirklich wahr als etwas, was ich meinen Lehrern darbringe. Und auch die Blumen und so weiter. Und dann lasse ich das los, weil es ist für die. Und dann sitze ich da und vielleicht musst du gucken, dass du die richtigen Räucherstäbchen findest, die jetzt nicht irgendwie so einen starken Geruch und so eine starke Resonanz in dir auslösen. Also ich würde eher wirklich solche Sachen an dieser Stelle schon nennen, wie trinkt, damit ihr nicht hungrig seid, nehmt Ohrstöpsel, damit ihr nicht abgelenkt werdet von Lärm.
Okay.
Oder Geruch und so weiter. Okay, also.
Dazu gehört aber auch das richtige Sitzen, ne?
Ja, da kommen wir aber noch drauf. Das ist eine eigene Liste. Da musst du warten. und zwar jetzt. Also, Das erste war die Vorbereitung. Das zweite sind die 6 Voraussetzungen für eine ideale Umgebung zu meditieren, das wir eben besprochen haben. Und der dritte Bestandteil ist die Körperhaltung mit Liste. Also, diesmal ist es offiziell eine Liste von 8. Laut Scott sind es 9. Also die 8-Punkte-Haltung von Buddha Vairochana. Und wenn wir aber jetzt, das macht natürlich Sinn, und als du das vorhin gesagt hast, habe ich auch noch mal gecheckt, ob mein Handy ausgeschaltet ist, war nicht stumm geschaltet. Also das Erste genau ist, dass wir das Handy ausschalten. Gut, und die 8-Punkte-Haltung von Buddha Vairochana beginnt mit den Beinen. So, und in den Schriften ist die erste Position entweder eine volle Lotushaltung oder ein halber Lotus. Das rechte Bein liegt dabei immer über dem linken. Ich kann nur so einen halben Lotus, aber Uta kann zum Beispiel einen wunderbaren vollen Lotus. Genau, vielleicht auf Wunsch kann sie uns das ja mal vorführen.
Aber ich mache es nicht die ganze Meditation lang.
Muss man sehr aufpassen mit seinen Knien, genau. Aber wenn man das macht, wird zuerst das linke Bein gefaltet und dann das rechte. Und das rechte liegt über dem linken. Das rechte liegt über den linken, genau so, wie ich das eben gezeigt habe. Das Wichtigste ist allerdings, dass wir mit unserem Körper eine Haltung einnehmen, die uns erlaubt, unseren Körper vergessen zu können. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn uns die Knie oder die Knöchel wehtun, dann geht das halt schlecht. Ja? Also müssen wir uns gegebenenfalls Hilfsmittel einfallen lassen, damit wir gut sitzen können. Da ein Kissen, da ein Kissen, was auch immer. Oder irgendwas im Rücken. Es ist wichtiger, dass wir zwar gerade sitzen, aber uns dann mit diesen Hilfsmitteln behelfen, als wenn wir die ganze Zeit mit schmerzenden Knien da sitzen. Also wir sollen hier keinen falschen Ehrgeiz entwickeln. Würde nur unserem Körper und unserer Praxis schaden. Und zum Beispiel beim DCI sitzen wir immer auf Stühlen in der Meditation. Und dort heißt es dann immer, im alten Indien saßen alle nur deshalb auf dem Boden, weil es keine Stühle gab. Okay, dann die Augen. Das ist die zweite Position. Die Augen sollten weder ganz geschlossen sein, noch ganz offen sein. Denn das lenkt uns entweder ab oder macht uns schläfrig. Wenn wir allerdings eher dazu neigen, abgelenkt zu sein, also eher so einen aufgeregten Geist haben, dann können wir die Augen auch ganz schließen. Und ich zum Beispiel, ich muss meine Augen immer zumachen, muss sie ganz zumachen. So, wenn wir die Augen offen haben, dann machen wir das genauso, wie Harald das jetzt gerade praktiziert hat. Genau. Also, dass die Augen etwa im 45-Grad-Winkel nach unten blicken und auf einen Punkt gerichtet sind. Und der sollte etwa 15 cm vor uns auf dem Boden liegen. Und das heißt, unsere Umgebung sollte möglichst leer sein, also die Umgebung, die in unserem Blickfeld dann noch ist. Da sollten wir nichts rumliegen lassen, keine Muster, keine starken Farben, nichts, was uns ablenkt und den Blick auf sich zieht. Und wichtig ist dabei, sich auch zu erinnern, dass das Ziel der Meditation ja ist, sich von den Sinnen zurückzuziehen. Also unser Ziel ist nicht, auf ein Objekt zu starren, sondern das Ziel ist, den Blick leer werden zu lassen. Und wenn das leichter fällt mit geschlossenen Augen, dann macht die Augen zu. Wenn wir allerdings über einen längeren Zeitraum und mehrere Stunden hintereinander meditieren, dann sollten wir die Augen wirklich halb geöffnet lassen, sonst ist das Resultat geistige Trägheit. Okay, Nummer 3. Nummer 3 ist aufrecht sitzen. Und dazu ist Yoga unter anderem da, sodass wir in der Lage sind, länger zu sitzen, ohne uns anlehnen zu müssen. Und wenn wir merken, dass wir zur Seite neigen oder nach vorne fallen oder zusammensinken, ja, dann sollten wir das ganz langsam und möglichst ohne die Atmung zu stören korrigieren. Auch das ist eine Sache der Gewöhnung und das kann trainiert werden. Aufrecht zu sitzen ist wichtig für den subtilen inneren Körper und den Energiefluss. Die Schultern sollten auf gleicher Höhe sein. Der Kopf ist gerade und sollte weder nach unten noch nach hinten geneigt sein. Wenn der Kopf nach unten geneigt ist, führt das zu Trägheit und nach oben zu Unruhe.
Kann ich das auch bewusst einsetzen, wenn ich merke, ich bin so geschäftig, dass ich einfach schaue, dass ich ein bisschen mehr runter?
Ja, genau. Ja, mache ich auch. Ja, genau. Aber dann darf man nicht vergessen, sich wieder, wenn es einigermaßen so im Fluss ist, sich wieder richtig hinzusetzen.
Aber in erster Linie korrigiere ich mit entweder mit etwas traurigen oder positiven Gedanken.
Jetzt sind wir ja bei der Körperhaltung. Okay. Nachher kommen wir jetzt zu den Geisteszuständen, ja, zu aufgeregt und so weiter. Und dann kommt das zum Tragen, was du sagst. Und trotzdem kann uns das helfen, so diese subtile Körperkorrektur, wenn es jetzt nicht ganz stark ist, ja, dass man ein bisschen aus der Trägheit rauskommt oder ein bisschen ruhiger wird. Nummer 6, die Zähne und Lippen sind entspannt in ihrer natürlichen Position. Die Lippen sind leicht geschlossen, der Kiefer entspannt, die Ober- und Unterkiefer sind etwas auseinander. Nummer 7 ist die Zunge. Die liegt locker und entspannt am Gaumen hinter den Vorderzähnen. Und manchmal heißt es auch die 7-Punkte-Haltung von Vairochana, weil man den letzten Punkt weglässt. Und hier ist er. Also der Atem soll völlig ruhig, ohne Geräusche durch die Nase fließen. Und wie wir das kennen, jeder Atemzyklus beginnt mit dem Ausatmen. Und zum Aufwärmen folgen wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit 10 Atemzügen. Schweift unser Geist ab, bringen wir unseren Fokus wieder sanft auf den Atem und beginnen von vorne. Und diese Übung bringt den Geist in einen neutralen Zustand und ist keine Praxis an sich. Der Atem ist kein Meditationsobjekt aus unserer Sicht. Und 2 Bereiche, die hier nicht aufgeführt sind, ist: zum einen, was machen wir mit unseren Händen? Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir die rechte in die linke legen auf den Schoß. Oder man kann zum Beispiel auch so, wenn man jetzt nicht im halben Lotus sitzt, im halben Lotus oder im vollen Lotus ist es so, dass dann die Hände auf den Fersen ruhen. Und wenn man jetzt einfach nur so sitzt, mit beiden Füßen auf der Matte, dann kann man sich noch ein Kissen zurechtlegen und da die Hände drauflegen. Oder die rechte Hand liegt in der linken, genau. Oder die zweite Möglichkeit sind, die Hände mit den Handrücken auf die Oberschenkel zu legen. Was vor allem, wenn es sehr warm ist, eine gute Alternative ist.
Ist das auch eine Alternative, sie andersrum hinzulegen, also so rum draufzulegen, aber trotzdem
ja, mit diesem Mudra? Ja, bestimmt, ja. Ja. Aber ich kann dir weder sagen, was das mit unserem Energiekörper macht, wenn die Hände so sind, noch wenn sie so sind, das weiß ich nicht.
Anmerkung: die Handflächen nach oben habe ich gelesen, wird viel gemacht, wenn man Menschen beruhigen will. Also jeder, der das machen muss, Polizisten oder Krankenpfleger in der Psychiatrie, wissen, wenn man die Handfläche nach oben dreht, dass das beruhigt. Von daher nehme ich das auch immer etwas, dass das Shin Mudra etwas ist mit den Handflächen nach oben, statt die Handflächen auf die Knie zu legen, was den Geist beruhigt.
Sag nochmal, wer wendet das wo an?
Zum Beispiel Polizisten oder Krankenpfleger in der Psychiatrie. Also wenn in der Psychiatrie Leute ausrasten und in die Zwangsjacke angezogen wird, in die Gummizelle kommen oder was auch immer, wenn man also Menschen aus einem Panikzustand kommt, bringt man die Handflächen nach oben. Oder Polizisten, die mit Menschen...
Als Gegenüber, also nicht derjenige, der geistig verwirrt ist?
Dem macht man das. Also
dem macht man, okay, verstehe.
Wenn ich ausflippe und Harald kommt als mein... dann
dreht er deine... Interessant, aha, das wusste ich nicht. Okay.
Auch so hin.
Am Bett.
In der Jacke geht es nicht.
Nee, in der Jacke geht es nicht. Hatte ich nämlich auch gedacht.
Da musst du nachher mal über deine Erfahrungen berichten.
Dann ist man bereit, etwas zu empfangen.
Genau.
Das ist die Ursache. Also wenn man die Hände nach oben gibt, dann ist man bereit, etwas zu empfangen. Peter hat ja, Entschuldigung, dass ich jetzt ihn wieder erwähne.
Ja, das ist doch gut.
Wenn wir bei der Yoga-Klasse sind, er sagt dann, wir kommen in die letzte Position und sollen uns hinlegen.
Ah, das ist Shavasana,
gibt bitte die Hände nach oben, wenn ihr symbolisieren wollt, dass ihr empfangen wollt, dass wir euch berühren und euch noch Energie geben.
Ja. Okay, also interessante Aspekte. Die Handhaltung. Und dann sollten wir noch darauf achten, dass wir höher sitzen, als unsere Knie sind. Habt ihr auch noch was?
Nee.
Also her damit sonst. Dann sollten wir darauf achten, dass wir höher sitzen, als unsere Knie sind. Denn das hilft, die Wirbelsäule aufzurichten. Und ebenso den Bauch ein bisschen anspannen, das unterstützt den unteren Rücken. Okay, und jetzt kommen wir zu den geistigen Problemen. Und das Interessante ist, dass seit den ersten Erfahrungen mit Meditation gibt es immer wieder die gleichen Probleme. Jeder hat diese Erfahrung mehr oder weniger intensiv gemacht. Und nicht nur zählen wir jetzt diese Probleme auf, sondern das Wichtige dabei sind natürlich die Gegenmittel, die wir anwenden können. Das erste der 5 Standardprobleme beim Meditieren ist... ja, genau. Man hat keine Lust zu meditieren. Heute schlafe ich lieber ein Stündchen länger oder mache meine Meditation auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Sonnenstuhl im Garten und so weiter. Also wenn wir dieses Hindernis nicht überwinden, ja, dann müssen wir gar nicht weiterreden.
Und die anderen nicht haben.
Bitte?
Dann werden wir die anderen nicht haben.
Genau, werden wir die anderen nicht haben, genau. Dafür gibt es 4 Korrekturen. Okay, kriegen wir die zusammen? Die 4 Korrekturen.
Sich davon überzeugen, dass das gut tut, dass die Meditation, die Qualität der Meditation gut tut.
Ja, genau. Also es gibt eine Liste von Qualitäten, die man erlangt durch Meditation. Zum Beispiel, dass man die Gedanken anderer lesen kann oder fliegen lernen kann. Und es geht auch darum, also das Stichwort ist Vertrauen, dass wir uns klar machen, welche wichtigen Resultate die Meditation bringt. Ohne Meditation können wir keine Fortschritte auf den 5 Pfaden zur Erleuchtung machen. So, das ist die erste Korrektur. Dann, was haben wir noch?
Tun.
Ist einfach tun. Also genau, also man könnte sagen, das wäre die Entscheidung. Das würde jetzt...
Genau. Das ist einfach.
Genau. Na, ich entscheide mich. Das ist die Entscheidung. Also der erste Punkt Vertrauen, zweiter Punkt Entscheidung. Ich möchte eine gute Meditationspraxis haben, weil ich meine spirituellen Ziele erreichen möchte. Ich möchte Shamatha erreichen. Das ist die Entscheidung.
Das nächste ist Disziplin.
Ja, die Anstrengung, genau.
Joyful.
Absolut. Also die Anstrengung ist das dritte Gegenmittel. Weil ich diese Ziele erreichen möchte, bin ich bereit, dafür hart zu arbeiten. Und deshalb sitze ich auch, wenn ich müde bin oder mich nicht so gut fühle oder ich mir einfach keine Lust habe. Also ich gehe diese extra Meile. Und dann, dadurch, dass wir es immer und immer wieder, diesen inneren Schweinehund überwinden und uns und wirklich praktizieren, erreichen wir Mühelosigkeit. Die Praxis wird mühelos und freudvoll und leicht. Und das gelingt halt nicht, wenn wir schon nach ein paar Wochen schlapp machen. Da müssen wir durchhalten und dann erreichen wir diesen Punkt. Also, wenn wir an diesem Ach nö, ne, Punkt nicht aufgeben und weitermachen, dann erreichen wir diese Leichtigkeit und Freude in der Praxis. Dann erreichen wir einen Zustand, in dem sowohl der Körper als auch der Geist nicht nur lange sitzen können und sich konzentrieren können, sondern auch echte Freude dabei empfinden. Und eigentlich ist das das wahre Gegenmittel, das dann dazu führt, dass wir uns setzen. Und die drei anderen führen dazu. Das zweite Standardproblem ist das Meditationsobjekt vergessen. Genau. Wir vergessen, worauf wir uns eigentlich konzentrieren wollen. Du sitzt und beginnst dich auf dein Objekt zu konzentrieren und kurze Zeit später wird dir bewusst, dass du über was ganz anderes nachgedacht hast, dass du schon bei der Arbeit warst, das Projekt, das heute ansteht oder was es gleich zum Frühstück gibt. Also was begonnen hat als Visualisierung deines Lehrers, wurde plötzlich zur Visualisierung des Frühstücksbrötchens. Und die Korrektur ist einfach, uns zu erinnern, genau, und unseren Geist zum Objekt zurückzubringen, freundlich und bestimmt. Dann das dritte Standardproblem. Genau, genau. Geistige Trägheit und Aufregung. Genau. Bei Trägheit werden wir sehr müde, schlafen fast ein und ziehen blank, also so denkt dann gar nichts. Und bei Aufgeregtheit rattern uns permanent neue Gedanken durchs Hirn. Und das kann beides jeweils eine starke oder eine subtile Ausprägung haben. Bei starker Ausprägung haben wir unseren Fokus auf das Objekt, aber ohne Intensität und ohne Klarheit. Und damit ist nicht die Klarheit gemeint von dem, was wir sehen, sondern unsere Aufmerksamkeit ist damit gemeint. Wie wach, lebendig und frisch unser Geist ist und wie frei von Trägheit oder Unruhe ist er. Und bei der subtilen Ausprägung gibt es Fokussierung und Klarheit, aber keine Intensität. Unser größter Feind bei der Meditation ist die Trägheit. Wir denken, wir meditieren und dabei trainieren wir unseren Geist in Trägheit. Das ist gefährlich und macht uns dumm. Und es ist ganz wichtig, dass wir unseren Geisteszustand genau beobachten und die entsprechenden Gegenmittel anwenden, bevor wir uns so einen Zustand von Dumpfheit antrainieren. Und das Gegenmittel ist Wachsamkeit. Also wir checken alle paar Minuten, ob unser Geist wach und fokussiert und klar ist. Nicht die ganze Zeit, weil sonst können wir nicht meditieren, aber so alle 5 Minuten einmal abchecken, ob noch alles in Ordnung ist. Dann das 4. Standardproblem ist, ja, das wäre ja eher das Erste, dieses... du meinst keine Gegenmittel anzuwenden. Ja, genau, richtig. Ja, recht hast du. Genau, also wenn die Probleme von Trägheit und Unruhe auftauchen, dann einfach nichts zu tun. Und es braucht so einen gewissen Kraftaufwand, ja, um sich zu beobachten und zu korrigieren. Weil der Geist muss ja seinen eigenen Zustand korrigieren. Aufzuwachen, wenn wir schläfrig werden, und ruhig und fokussiert beim Objekt zu bleiben, wenn er eigentlich rumtanzen möchte, bei allen möglichen anderen aufregenden Projekten sein. Okay, also wir gehen jetzt nicht weiter in die Gegenmittel, wenn ihr nichts dagegen habt. Oder wollt ihr sie alle nochmal wiederholen? Nee, ne? So, ist okay. Gut. Das 5. Standardproblem, seid ihr jetzt schon dabei? Ja. Sagt laut.
Etwas zu machen, obwohl nichts nötig wäre.
Ja, genau. Ja, genau. Alles läuft perfekt, du bist in voller Konzentration und du checkst und denkst, ach, das könnte vielleicht noch ein bisschen besser sein, und damit katapultierst du dich raus aus deiner tiefen Meditation. Und das Gegenmittel hierzu ist, kein Gegenmittel anzuwenden. Wenn wir diese 5 Probleme in der Meditation mit den Gegenmitteln adressieren, werden wir Fortschritte machen auf diesen 9 Ebenen der Meditation. Wir kommen zur Liste der 9 Ebenen der Meditation. Und dann, die machen wir noch, und dann machen wir eine Pause. Okay. Also, die 1. Ebene, den Geist auf das Objekt ausrichten. Wir haben ein Meditationsobjekt, können uns aber nur für sehr kurze Zeit auf das Objekt fokussieren. Zweite Ebene, den Geist für kurze Zeit auf dem Objekt halten. Also hier können wir den Fokus schon etwas länger halten. Es heißt, etwa so lange, und dann, damit wissen wir, ob wir, auf welcher Ebene wir sind, so lange, wie wir für einen Maler Om Mani Padme Hum brauchen. Wenn wir diesen Fokus so lange auf ein Objekt halten können, sind wir auf der 2. Ebene. In diesen beiden Zuständen sind Unruhe und Trägheit immer präsent. Ist eine Frage, Barbara? Nö. Okay. Nummer 3. Den Geist auf das Objekt ausrichten und die Lücken füllen. So heißt dieser Zustand. Also, wir können unseren Geist schon ziemlich lange auf dem Objekt halten und dennoch gibt es Unterbrechungen in unserer Konzentration. Wir sind aber schnell dabei, den Fokus wiederherzustellen. Die Unterbrechungen sind auch kürzer als vorher und wir haben eine starke Fähigkeit entwickelt, wieder zum Objekt zurückzukehren. Das ist Nummer 3. Die 4. Ebene ist den Geist dauerhaft auf dem Objekt halten. So, hier können wir den Fokus auf das Objekt halten, ohne es ganz zu verlieren. Aber wir verlieren noch an Klarheit und Intensität. Und wir kämpfen noch mit starker Unruhe und Trägheit. Das heißt, wir müssen noch an der Qualität unserer Meditation arbeiten. Der Fokus bleibt auf dem Objekt und wir haben die Tendenz, zu stark anzuspannen. Und eine subtile Trägheit ist die Folge. Nummer 5. Den Geist kontrollieren. Also in dieser Ebene ist die Wachsamkeit hochentwickelt und entdeckt schon subtile Trägheit. Die grobe Trägheit tritt gar nicht mehr auf. Wir halten den Fokus und unser Geist ist klar, aber die Intensität ist noch nicht perfekt. Nummer 6 ist den Geist still werden lassen. In diesem Level ist die Wachsamkeit sehr stark und erkennt subtile Unruhe, die auftreten kann, wenn wir im vorherigen Level zu stark korrigiert haben. Die subtile Trägheit ist keine große Gefahr mehr. Und in den Leveln 5 und 6 ist unsere Wachsamkeit bereits perfekt. Nummer 7. Den Geist vollständig still werden lassen. Hier heißt es Rückholung und Wachsamkeit sind vollendet. Subtile Unruhe oder subtile Trägheit sind keine große Gefahr mehr. Wir brauchen allerdings noch etwas Anstrengung, um unseren Geist zu fokussieren. Die Nummer 8. Auf ein Objekt fokussierte Konzentration erlangen. Weder die subtile Unruhe noch die subtile Trägheit treten noch auf. Am Anfang der Sitzung wird noch etwas Anstrengung aufgewendet, um kleinere Korrekturen vorzunehmen. Und das ist alles.
Und jetzt habe ich Intensität. Und jetzt habe ich Intensität.
Ja, ja. Und schließlich gibt es noch die Nummer 9. Das Gleichgewicht erreichen. Tiefe Meditation. Der Geist gleitet automatisch und mühelos in tiefe Meditation und verbleibt dort. Und dieses Level müssen wir erreichen, um die Leerheit direkt zu sehen. Und nur durch eine dauerhafte Praxis können wir dorthin gelangen, das ist ja klar. Wir haben das große Glück, überhaupt zu verstehen, dass es diese Probleme gibt und dass wir etwas dagegen tun müssen. Wir trainieren unseren Geist ansonsten in eine Dumpfheit, wenn wir auf Level 1 und 2 keine Korrekturen anwenden. Und jetzt machen wir eine wohlverdiente Pause. Ja. Wie lange braucht ihr? 20 Minuten?
Ja.
Viertelstunde?
Ja.
Gut. Viertel nach. Ja. Ja. Dass sie heute Abend sich meldet. Jetzt. Ja, okay. Ja. Ich habe ihre Nummer, glaube ich, nicht klar. Warte mal, ich schaue mal eben.